Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Mit diesen Themen in Graubünden. Jetzt ist es fix. Basel verlangt strengere Regeln auf dem Flughafen Samaden. Jetzt läuft nichts mehr. Die Zägerei nimmt steht still. Im Wald stapelt sich das Holz. Das Wetter, jetzt noch föhnig, dann kommt der Schnee. Am Mikrofon Zara Hauschild und am Gastmikrofon haben wir Besuch.
Mein Name ist Claudio Lardi. Guten Abend miteinander.
Nach 12 Jahren heisst es abtreten wegen Amtszeitbeschränkung, muss der Buschlafer SP-Mann sein Büro räumen. Darum gibt es heute und in der nächsten halben Stunde auch einen gemeinsamen Rück- und Ausblick. Herr Lardi, am 31. haben Sie den letzten. Was müssen Sie bis dann noch machen?
Ja, ziemlich aufräumen, viel Papiere fortrühren, also Spuren beseitigen.
Was nehmen Sie mit heim, so etwas, was Sie aus dem Büro unbedingt zu Hause haben?
Eigentlich nicht viel, weil ich bin nicht so ein Sammlertyp. Vielleicht ein paar Bücher und natürlich meine technische Ausrüstung.
Gut, wir reden nachher in ein paar Minuten gerade weiter miteinander. Zuerst jetzt aber noch zur Tagesaktualität. Es gibt neue Regeln für Piloten, die in Samaden landen wollen. Das Basel verlangt, dass sie einen sogenannten Einweisungsflug mit einem Experten machen. So sollen sie das Verhältnis am Flughafen besser kennen und einschätzen lernen. Das hat heute das Bundesamt für Zivilluftfahrt in Absprache mit dem Flugplatz Samaden entschieden. Und es gibt noch mehr neue Vorschriften, sagt Daniel Göring vom Basel.
Wir haben neben dem Einweisungsflug verlangt, dass für Piloten auf Internet alle relevanten Informationen für einen Anflug auf Samaden zur Verfügung gestellt werden. Zudem haben wir die Sichtwerte für Anflüge mit Jets neu festgelegt. Die betragen nun 5 km Minimalsicht und zudem darf unterhalb von 700 Metern dürfen keine Wolken mehr vorhanden sein.
Die Massnahmen werden eingeführt, weil am Sonntag 2 Piloten bei Bever abgestürzt sind. Auch schon früher hat es immer wieder Unfälle gegeben beim Flughafen Samaden. Eine Woche ist es jetzt her, seit die Grosssägerei Meyer-Mellenhof den Konkurs angemeldet hat. Wegen der Grösse und dem Umfang von dem Konkurs liegt das Verfahren in den Händen von 2 Ämtern. Dem Konkursamt vom Bezirk Imboden und dem vom Bezirk Blessur. Beide Ämter haben alle Hände voll zu tun im Moment. Diana Jörg.
20 Tage hat das Konkursamt Imboden vor Konkurseröffnung auch Zeit, sich ein Bild über die Grosssägerei zu machen. Das heisst, das Konkursamt hat trotz der Festtage bis Anfang nächstes Jahr noch einen Haufen zu tun, sagt Beat Galluri vom Konkursamt Imboden. Nämlich?
Den ganzen Betrieb sicherzustellen, damit da nichts passiert. Dann haben wir den Auftrag, Inventur aufzunehmen. Wir müssen alles inventarisieren und bilanzieren.
Um den Betrieb zu sichern, hat das Konkursamt darum 14 Mitarbeiter von der Grosssägerei angestellt. Sie sind zur Überwachung, für die Verwaltung und für den Unterhalt auf dem Gelände engagiert worden. Am 7. Januar kommen die Gläubiger zu einer ersten Versammlung zusammen und haben dann den Bericht vom Konkursamt auf dem Tisch. Sie bestimmen dann, wie es weitergeht. Zurzeit stehen die Maschinen zu Ems still. Es wäre aber durchaus möglich, dass die Gläubigerversammlung an einem Investor das Okay gibt, die Sägerei trotz dem Konkursverfahren wieder in Betrieb zu nehmen. Dafür bräuchte es laut Beat Galluri aber mindestens 85 Mitarbeiter. Sonst könnte die Zägerei nicht rentieren. Zu lang darf es aber nicht gehen, bis die Zägerei wieder Holz schneidet. Weil?
Es ist natürlich jetzt das Risiko da, dass kompetente Leute, die in dem Betrieb geschafft haben, die jetzt nicht mehr weiter verpflichtet werden können, in der Zwischenzeit eine andere Stelle finden und sich dort andersweitig orientieren. Und da ging natürlich dann auch Know-how verloren, wo bei einem neuen Investor, je länger das jetzt geht, bis es einer da ist, dann verloren ging.
Der Beat Galluri vom Konkursamt Imboden ist das gewesen. Dass es nicht zu lange geht, bis in Ems wieder gesagt wird, das hoffen nicht nur die Angestellten, die jetzt ohne Arbeit sind, auch im Wald herrscht zurzeit Hochbetrieb. Aber das Holz stapelt sich dort. Der Roland Wermelinger war heute Morgen zu drin und hat dort mit dem Forstleiter Hitsch Maler geredet. Die Grosssägerei war für ihn damals ein Traum gewesen. Jetzt sei der platzt.
Ja, für uns ist es natürlich ganz gut. Wir haben Nachbar gemeint, wir haben das Holz immer weggebracht. Wir haben alle 14 Tage oder es sind die Zahlungen gekommen, wir haben das Ausmass gehabt. Und jetzt geht es nicht mehr. weiß nicht, wohin.
Also es war eine feudale Situation. Vorne haben sie es irgendwie in der ganzen Welt umgeschickt und sind selber als Fürsten in der ganzen Welt halb Europa umgesprungen, wo man das Holz anbringen kann.
Ja, das war sicher einmal so, dass man in Italien, man ist ja laufend, hat man abmessen auf Italien, weil man direkt Vermarkter war. Oder eben, dass man schon auf Japan geschickt haben, Holz, zum schauen, wenn wir zu viel hatten, wo man hinkommt.
Nicht? Verrückt auf Japan?
Ja, wir haben Weisstanen haben wir dort ausgeschickt, die haben dort einfach gerade gesucht. Und das ist auch wahnsinnig, Weisstanen ist noch im Sommer geschlagen, das ist mehr als 50% ist Wasser und das andere ist noch Rinden. Und da haben wir dort, aber haben dann das Chur verladen und ist auf Basel und dort von Schiff und nochmal auf ein anderes Schiff in Rotterdam und so ist dann das weggegangen. Aber das Holz ist das Dümmste, was man transportieren kann. Das ist auch das Gleiche, wenn wir es auf Italien abschicken oder auf anderen Orten. Das ist auch ökologisch, ist das ein fixfertiger hoher Blödsinn.
Wo die Abstimmung war im grossen Ort und das war dann ganz knapp gewesen, wie man sie jetzt so gehört, das hat sie sicher, das hat sie auch persönlich, das hat sie getroffen.
Ja, das hat mich sehr getroffen. Wir haben natürlich alle gehofft und ich muss sagen, dort ist natürlich auch meine Mitarbeiter, auch, die im Wald sind, oder ich hatte dort auch noch mit einem Unternehmer gehabt, bin in Kontakt gewesen. Wir haben natürlich wahnsinnig gehofft, dass das nicht bachab geht. Also das hat, und das hat uns natürlich getroffen, das ist ein Frust, das ist wirklich ein Frust. Und ich denke, das ist vielleicht auch ein bisschen zu wenig übergekommen, was wir nicht übergebracht haben, dass es an für unser Werk ist. Wir haben das ureigenste Interesse gehabt, dass das Werk erhalten bleibt.
Jetzt ist es zu, seit ein paar Tagen. Was heisst das unmittelbar? Jetzt schon spürbar für euch?
Ja, das heisst jetzt einfach, das Holz, das wir jetzt geschlagen haben, jetzt sind wir in der Hauptsaison, wo wir das Hauptholz im Schlau sind. Das heisst, jetzt im Moment läuft gar nichts. Man kann es nicht wegtun. Man wartet jetzt auch noch, man wartet auch mit Recht ab, ob es vielleicht gleich noch in der Hoffnung drin ist. Das könnte vielleicht ein Nachfolgewerk machen, wo wir dann auch sofort beliefern können, wo wir sofort frisches Holz haben. Nicht weit suchen müssen, dass in der Umgebung gerade überkommt. Aber sonst ist es natürlich ein finanzieller Faktor, auch für die Gemeinde. Die hätte sonst können das Holz laufend weggeben und das Geld wird zurückkommen. Mit dem kann man die Löhne zahlen. Jetzt muss einfach die Gemeinde die Bank spielen.
Was glauben Sie, wie geht es jetzt weiter?
Ja, man hört verschiedene Sachen. Die einen sagen, ja, das geht jetzt weiter, das ist jetzt dann abgeschrieben und da finden wir schon eine Lösung. Ich bin nicht so optimistisch, muss ich sagen. Ich bin nicht so optimistisch, weil wir einfach ein Überangebot haben in der Sägeindustrie. Ich bin ein bisschen gespalten, aber ich hoffe natürlich im Herzen sehr, dass es weitergeht. Ja.
Der Trinser Förster Hitsch Maler. Er beobachtet auch, dass die Holzpreise gesunken sind und dass es bei den Bündner Holzunternehmen erste Entlassungen gibt. Ein längeres Gespräch mit dem Trinser Förster finden Sie bei uns im Internet und mehr zum Thema hören Sie auch später im Echo der Zeit hier nach dem 6. Und jetzt zurück zu unserem Gast. Nach 12 Jahren ist der ehemalige Anwalt und erste linke Regierungsrat seit Jahrzehnten, der Claudio Lardi, 55, am Ende von seiner Amtszeit angekommen und darum auch heute hier bei uns im Studio. Herr Lardi, Sie haben konzentriert mitgelost, habe ich gesehen hier vorher. Darum geht das erste Stichwort Meier-Mellenhof. Das Schicksal rund um die Grosssägerei, die beschäftigt die Öffentlichkeit logischerweise immer noch. Wie fest trifft Sie die ganze Geschichte jetzt eigentlich noch, jetzt wo Sie gehen?
Sehr. Schauen Sie, das ist nicht schön, mit so etwas abzutreten. Gut, die Regierung hat das gemacht, was möglich war. Wir haben die Lösungen probiert vorzuschlagen. Ich bin voll hinter diesen Lösungen gestanden. Nicht wegen dem Holz oder was auch immer, sondern mir ist es um die 128 Arbeitsplätze gegangen, um die Leute, um denen ist es mir gegangen.
Also um ganz sozialdemokratische Werte eigentlich?
Ja, aber es ist einfach ein Herzensanliegen. Das ist jetzt nicht irgendetwas, wo ich, sagen wir, ideologisch möchte deuten. Wissen Sie, wenn man von Poschiavo kommt, weiß man, wie wichtig das Arbeitsplätze sind, weil Arbeitsplätze sind Familie, Familie sind Kinder, Kinder sind Schule und Zukunft. Jetzt sind 128 Arbeitsplätze womöglich weg. Das sind nicht hochqualifizierte Arbeitsplätze, aber genau die nicht so qualifizierten Arbeitsplätze sind die, die fehlen. Die fehlen auch sozial. Schokofabrik zum Beispiel in Chur fehlt sehr.
Sie haben sich da eingesetzt, eben für den Erhalt von dieser Sägerei, zusammen mit Ihren Regierungskollegen. Ihre Partei, die SP, die war gegen das Rettungspaket gewesen. Ich meine, nicht gerade eine angenehme Situation. Eine, die Sie immer einmal wieder erlebt haben während Ihrer Amtszeit.
Gut, ich kann nicht das, sagen wir jetzt, politisch deuten. Andere Parteien haben ähnlich entschieden. Es kommt immer darauf an, ob man wirklich alle Informationen tut, berücksichtigen auf die einen Seite und auf der anderen geht es da darum, was ist einem wichtiger. Und bei mir ist es ganz klar nur um die 128 Arbeitsplätze gegangen.
Das E-Kult, das Erzeugungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement sind genau das richtige Departement, das, was Sie sich wünschen. Das haben Sie, glaube ich, ganz am Anfang, wo Sie angefangen haben, einmal gesagt. Würden Sie das heute immer noch sagen?
Ja, damals habe ich es einfach so gesagt, weil ich das gekriegt habe. Und ich habe nicht verrückt viel Vorkenntnisse gehabt, weil auch im Grossrat habe ich mich nicht verrückt viel mit der Schule abgegeben. Und jetzt muss ich sagen, mir hat der Ärmel reingezogen. Es ist ganz verrückt, wie mich sehr schnell das alles sehr interessiert hat. Und ich fühle mich jetzt privilegiert, dass ich können in dem Departement mitwirken
konnte. Sie haben das Departement gehabt, Sie haben aber auch in einem Team geschafft, Sie haben mit Ihren Regierungskollegen zusammen geschafft, eng zusammen geschafft, Sitzungen und so weiter, alle Wochen. Und wir haben Ihre Kollegen gefragt, wie Sie sie sehen, was Sie so von Ihnen sagen zum Abschied. Hören wir noch mal drin. Okay.
Claudio Lard ist auch ein ganz angenehmer Regierungskollege. Er hat ein grosses Herz, er hat das immer verstanden, Auseinandersetzungen in der Regierung zu einem Punkt zu führen, wo man dann gemeinsam einen Entscheid auch dann vertreten hat. Er hat viel Humor gehabt, er hat es verstanden, auch mit Gefühlen und Emotionen umzugehen und hat in jedem Bereich auch mich immer unterstützt.
Herr Schlafer liegt eine Menge Ihnen nach. Sehr umgänglich, sehr menschlich. Hat natürlich sehr viel mit dem Charme gemacht, aber auch zuverlässig. Ein Kollege, auch wenn er eben jetzt von der sozialdemokratischen Partei gekommen ist und ich von der bürgerlichen Partei, hat man das eigentlich in den Diskussionen nie gemerkt oder nur in wenigen Fragen. Und wir konnten miteinander auch immer wieder Probleme angehen, Lösungen finden. Er hat immer auch den Mensch gesehen, sei das beim Kollegen, sei das aber auch in den Sachfragen.
Also der Claudio Lardi hat natürlich wirklich das Italienita, das Feuer, aber natürlich auf eine sehr gute Art, sehr konstruktiv, lösungsorientiert auch.
Menschlich, charmant, dass Sie die Italianità reinbringen, sagen Ihre Kollegen. Wie kommt das an bei Ihnen?
Ja, sehr gut natürlich. Ich würde auch nur gut über Sie berichten. Aus Überzeugung, wir sind ganz ein gutes Team gewesen.
Das zeigt auch, zum Beispiel heute Abend, das hat man mir gesagt, gibt es ein Essen von Ihnen allen, von allen Regierungsräten mit der Regierungsrätin Barbara Janom. Ich glaube, sie kocht für Sie heute Abend. Das ist ja schon noch speziell, dass sich das Gremium sogar noch privat trifft.
Das haben wir sonst nicht viel gemacht. Das ist, glaube ich, das zweite Mal, dass wir uns privat bei jemandem treffen. Und das ist das zweite Mal, dass wir zur armen Barbara Janom Steiner gehen, die jetzt seit zwei Tagen am Kochen ist.
Indisch, oder?
Ja, das letzte Mal hat sie für uns thailändisch gekocht. Ich sage jetzt einfach sensationell. Also, wenn ich eine gute Köchin kenne, dann ist das Barbara Janom Steiner. Und weil sie das so gut gemacht hat, das erste Mal haben wir sie gebeten, ob sie nicht könnte zum Abschied. Man trifft sich immer zum Abschied, alle zusammen mit den Frauen, das nochmal machen könnte. Und sie hat sofort ja gesagt, es gibt ganz etwas Gutes und Schönes heute Abend.
Und ich bin sicher, es gibt ein Dessert mit Glace. Es muss so sein, weil ich habe mir sagen lassen, sie sagen den grossen Glace-Liebhaber.
Ja, vermutlich verstehe ich nicht verrückt viel von Politik, aber von Glace, da bilde ich mir doch etwas ein.
Warum?
Weil ich sehr viel Glace esse und weil ich könnte fast von Glasse leben.
Ich habe mir sagen lassen von einem Kollegen von Ihnen, dass Sie früher sogar ein Dessertglasse von der Evelyn Wittmer-Schlumpf gegessen haben, wo sie noch ihre Kollegin war, bevor sie auf Bern ist. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Und mittlerweile ist Barbara Jenom-Steiner, die auch nicht so auf Süße steht, in dieser Rolle eintreten. Immer wenn wir ein Dessert kriegen, schaut sie mich an und dann kann ich sagen, ja, ich nehme es. Also nur so kleine Zeichen. Dann, ja, ich nehme es auch und dann gibt es mir das her.
Ganz im Ernst, ist Ihnen das Lust am Glasse essen oder die Lust am Essen nicht manchmal auch verleidet während Ihrer Amtszeit? Einfach, weil es wirklich schwierig war.
Ja, es hat schon ein paar schwierige Situationen, aber gerade dann bin ich Glasse essen. Als Beispiel, wo Harmos abgelehnt worden ist, bin ich vor den Medien gestanden und gesagt, ja, die Bevölkerung hat immer recht und so. Und dann nachher bin ich zur Gelateria und habe eine Glasse genommen, das war im November, und ein Kilo Schokoglasse mit heim genommen, alles erledigt am gleichen Abend.
Was haben Sie gemacht in einer anderen, sicher sehr schwierigen Situation? Es ist noch nicht lange her. Am WEF haben Sie müssen mitteilen, dass der Markus Reinhardt, der ehemalige Polizeikommandant, sich das Leben genommen hat. Ich denke, das war sicher auch ein schwieriger Moment in Ihrer Karriere.
Ja, wobei es ist menschlich schwierig war. Es ist für mich, es hat mich sehr getroffen, aber es hat nichts mit der Politik zu tun. Es ist einfach eine Tragödie, eine tragische Situation. Und das hat mich nicht irgendwie destabilisiert, weil ich habe ja nichts, die Regierung hat ja nichts damit zu tun gehabt. Also bin ich einfach traurig gewesen, habe auch keine Glasse gegessen dort. Aber es ist nicht etwas, wo ich mir irgendwelche sonst Gedanken gemacht hätte.
Könnte es sein, dass Sie in so einem Moment auch Bücher lesen? Weil auch das ist etwas, wo man über Sie sagt, Sie sind eine grosse Leseratte. Jemand hat mir sogar gesagt, Sie lesen jeden Tag ein Buch.
Nein, jede Woche, wenn es gut geht. Nein, also ich tue auch Bücher hören, oder? Und wenn ich nicht einschlafen kann, dann habe ich meinen iPod und dann höre ich irgendetwas möglichst Langweiliges oder in einer anderen Sprache und dann schlafe ich meistens gut ein.
Und was lesen Sie jetzt gerade?
Ich bin im Moment bei der Spieltheorie, ich kann als wenn so einen Vortrag halten und der heisst Robert Cialdini.
Sagt mir nichts. Schauen wir noch mal weiter, gehen wir noch mal zurück in die Politik. Sie haben ja nicht nur Ihre Regierungskollegen gehabt, Sie haben vor allem auch das Parlament quasi gehabt, als Chef, der Ihnen immer wieder auf die Finger geschaut hat und wo Sie mit zusammen geschafft haben. Schauen wir noch mal, was Grossräte und Grossrätinnen so von Ihnen gesagt haben, jetzt am Schluss von Ihrer Amtszeit.
Ja, ist vor allem ein sehr sympathischer Regierungsrat war, auch immer zum Spass bereit und hat Politik nicht immer allzu ernst genommen. Das finde ich wichtig in so einem Amt.
Ich möchte Ihnen sagen, dass ich Regierungspräsident Claudio Lardi als Pionier möchte bezeichnen, wo die Italianität vom Kanton Graubünden sehr vieles verdankt.
Also für die Italianität, es wird viel die Rede. Er hat viel gemacht, sicher hat er einiges gemacht, aber ich hätte mich mehr erwartet.
Claudio Lardi war also wirklich ein Mensch, der reden und zusammensitzen
konnte. Mit Humor, seine Botschaften platziert, sehr höflich, anständig, aber bestimmt.
Seine ganz grosse Leistung war, dass er es geschafft hat, dass unser Kanton in dem Sinn zu normalisieren, dass es jetzt absolut normal geworden ist, dass der SP-Teil der Regierung ist. Vorher war es eigentlich undenkbar in weiten Kreisen. Dank Claudio ist das zu einer Normalität geworden.
Der Parteipräsident der Bündner SP, wo sie hier am Schluss nicht unbedingt inhaltlich lobt, sondern einfach, weil sie die SP regierungstauglich gemacht haben, ist das nicht fast ein bisschen Frust?
Nein, gar nicht. Ich tue meine Befriedigung von diesen 12 Jahren nicht jetzt an so äußerlichen Messen, weil am Schluss reden alle gut von einem. Ich nehme einfach für mich in Anspruch, dass ich Probleme, die sich gestellt haben, gelöst habe. Nicht immer zu meiner Zufriedenheit, aber ich habe ein Problem gelöst. Und ich habe keine Restanzen. Ich habe Ich muss niemandem noch etwas sagen oder noch etwas heimzahlen oder etwas zurückgeben. Nicht, ich gehe, wenn ich gehe und habe ein ruhiges Gewissen.
Wo sie gekommen sind, haben ein Haufen Linke ganz, ganz grosse Erwartungen gehabt an sie. Also sie sind dann seit Jahrzehnten das erste Mal ein Linken überhaupt gewesen. Und dann irgendwie ist dann aber auch Ernüchterung gekommen bei vielen Politiker, Politikerinnen. Man hat dann auch den Vorwurf gehört, sie stehen die nicht unbedingt für soziale Werte. Können Sie das verstehen, dass man das gesagt hat?
Eigentlich nicht, weil ich bin mit 20 in die SP eingetreten. Ich bin als Student SP-Mitglied gsi, ich bin als Jurist, als Anwalt SP-Mitglied gsi, SP-Exponent und nach der SP-Grundsatz geklebt. Im Grossrat habe ich immer meine Überzeugung kundtun und auch nach der geklebt. Und auch als Regierungsrat bin ich nicht anders geworden. Ich bin halt ein Umgänglicher und Leute hätten vielleicht lieber den, der so kämpfen tut und so. Aber die Frage ist immer, wie erreicht man mehr?
Wenn Sie manchmal etwas erreicht haben, haben Sie es nicht immer vielleicht an die grosse Glocke gehängt, aber Sie haben sich manchmal im Geheimen schon gefreut.
Ganz verrückt. Und das ist auch wichtig. Man darf nicht jubilieren. Also, es ist immer ein Ergebnis, das man mit vielen teilen muss. Aber wenn es ganz knapp war, bin ich schon sehr froh gewesen, auch wenn ich es nicht gezeigt habe. Es ist auch passiert, dass ich auf die Toilette bin und sage, jawohl, und dann wieder raus und ganz seriös sagt, ja, danke vielmals, mal, es ist gut gegangen, ja. Aber ich habe mich riesig können freuen.
Eben, wenn wir jetzt schauen, was Sie erreicht haben, Sie haben ein neues Sprachengesetz, hat der Kanton jetzt ein neues Natur- und Umweltschutzgesetz, Stipendien gesetzt, das gibt mehr Stipendien, da sind Sie auch sehr stolz gewesen. Sie haben eingeführt, dass die erste Fremdsprache eine Kantonssprache ist. Sie gelten so auch als Brückenbauer zwischen den Südbünden, zwischen der Walli und Deutschbünden. Sind Sie zufrieden? Haben Sie genug erreicht dort?
Ja, das, was möglich war. Aber ich bin, habe mich immer als Sprachrohr von dem Teil von Graubünden, der Linkswelt, gefühlt. Ich habe mich aber auch als Buschlafer eingebracht. Oder? Ich meine, und die Jugend, die ich in Poschiavo verbracht habe, die hat mich ebenso geprägt wie die Parteizugehörigkeit.
Mhm. Wenn man schaut, wo es ganz schwierig war, dann gibt es so ein Stichwort wie zum Beispiel Rumänisch Grischun. Also da haben Sie sich sicher ab und zu fast graue Haare gekriegt. Sie haben zwar immer noch fast keine graue Haare, aber da haben Sie in ein Wespennest gestochen. Das Rumänisch Grischun war ein sehr emotionales Thema. Die Rätoromanen haben Angst, dass die Idiome verloren gehen. Jetzt doch langsam gewöhnt man sich an das Rumänisch Grischun. Sind Sie zufrieden?
Ich habe es nicht gesucht. Das ist eben ein Problem, das man lösen musste. Und ich habe es einfach gemacht, oder? Also, es war eine Auslegeordnung, dann ist man zusammengekommen und irgendwann haben wir eingeführt auf Stufe Regierung, auf Stufe Kanton. Es gibt nur noch Verlautbarungen auf Rumänisch Grischun. Wenn jemand uns schreibt, antworten wir auf Rumänisch Grischun. Das ist heiter. Und dann hat es plötzlich geheißen, ja, man sollte nicht mehr, also geheißen, es ist Verpflichtung vom Grossen Rat, man darf keine Lehrmittel mehr in den Idiom produzieren. Also haben wir es gemacht, aber wenn man das macht, dann muss man auch Rumänisch Grischun als Alphabetisierungssprache einführen. Also ich habe nicht unbedingt, eine Botschaft da gehabt und das müsse unbedingt sein, oder gar nicht, das ist einfach
Sie haben es nicht leidenschaftlich vertreten und trotzdem haben Sie es gemacht, aber haben Sie denn das gern gemacht, im Ernst jetzt einmal?
Mal, also es ist nicht, dass man gegen Widerstände, dass es nicht lustvoll kann sein, Widerstände zu überwinden. Das grösste Widerstand ist von meiner Mama gekommen. Sie ist Engadinerin und dann hat sie das schon nicht ganz verstanden. Aber einmal habe ich ihr so einen Text vorgelesen am Telefon und gesagt, du Mama, soll ich das so oder so sagen? Und das eine ist Rumänisch Grischun und das andere ist Oberländer-Romanisch. Und dann sagt sie, nein, das Zweite. Sie hat aber nicht gewusst, dass das Rumänisch Grischun ist. Und dann bin ich befriedigt gewesen.
solche Sachen sind jetzt Geschichte, das werden Sie jetzt nicht mehr machen, Sie werden sich nicht mehr mit solchen Sachen beschäftigen. Was kommt denn jetzt? Weil Sie haben ja auch mal gesagt, was Sie machen, ist eigentlich das Schönste, was es gibt, etwas Besseres kann nicht mehr kommen.
Sagen wir das so, die Pensionierung jetzt als Regierungsrat ist nicht Ende der Reise. Meine Reise geht weiter. Also, ich werde sicher noch etwas Lässiges finden. Ich werde mich auch dort freuen und auch zwischendrin weniger freuen.
Aber was werden Sie machen?
Ich werde vermutlich anwälteln. Also, ich bin Anwalt vorher. Ich werde wieder Anwalt. Aber ich werde nicht mehr so anwälteln, wie ich vorher gemacht habe. Ich habe vorher Scheidung und Strafrecht gemacht, also ich bin viel vor Gericht gewesen. Das werde ich nicht mehr können machen, nicht zuletzt, weil nach 12 Jahren hat man viele Fertigkeiten verloren. Ich werde vermutlich beraten,
probieren. Ein virtuelles Anwaltsbüro aufbauen, das hört man jetzt so in Ihrem Umfeld.
Ja, das heisst einfach, dass Sie nicht werde eine grosse Infrastruktur haben, ich werde keine Fälle nehmen, ich werde probieren, keine Fristen zu haben, aber vor allem schauen, nicht als also Leute so beraten, dass es nicht zum Prozess kommt. So ein Ziel hätte ich.
Und wie machen Sie das, wenn Sie Ihre Regierungskollegen nicht mehr haben? Also gestern war ja bei uns der Stefan Engler und er hat uns gesagt, Sie hätten eine sehr gute Freundschaft gehabt. Sie sind ja jetzt auch 12 Jahre haben Sie zusammen geschafft. Und eine Journalistenkollegin von mir hat einmal gesagt, die zwei sind wie ein altes Ehepärchen.
Das stimmt. Und mit dem Stefan werde ich weiterhin verkehren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das anders geht.
Immer am Montag sind Sie, glaube ich, Kebab essen. Gehen Sie das immer noch?
Ja, wir sind noch viel Kebab essen. Wir sind einfach nach der Regierungssitzung oder eben am Montag zusammen gut zu Mittag essen. Weniger häufig, als was wir wollen hätten. Und jetzt, schätze ich, wäre eine gute Idee zum Beispiel, dass wir uns immer am Montag zum Kaffee treffen.
Claudio Lardi, danke vielmals, dass Sie zu uns gekommen sind und alles Gute bei dem, was jetzt kommt. So viel unsere halbe Stunde mit dem abtretenden Regierungsrat von der SP. Der von der CVP, der Stefan Engler, war gestern bei uns. Beide Sendungen und Bildergalerien dazu finden Sie bei uns im Internet. Dort einfach regionaljournal.ch anklicken. Und auch morgen haben wir wieder Besuch hier im Studio. In unserer Serie «Sagen Sie, wie leben Sie?» reden wir dann mit der ehemaligen Skirennfahrerin der Maria Walliser. Und jetzt noch ein Szenenwechsel. Wir schauen noch an den Bündner Himmel. Es gibt noch das Wetter von SF Meteo.
In der Föhnregion ist es zuerst morgen mal noch freundlich, dann aber lässt der Föhn mehr und mehr nach und dann gibt es auch dort einen Haufen Wolken. Den Bergen an fängt es bereits an leicht zu schneien, in den Tälern ist es an vielen Orten noch trocken. Von Anfang an grau ist es auch im Hinterrhein und im Engadin, also dort die Schneien, besonders im Oberengadin. Und am meisten kommt dann morgen in den Südtälern oben runter, da regnet es oder schneit es zum Teil sogar pausenlos. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 600 und 1400 Meter. Die Temperaturen gehen heute Nacht zur Chur auf etwa 3 Grad zurück und morgen Nachmittag gibt es dort noch knapp 10 Grad. Zu diesem Tag gibt es 6 Grad, zu Arosa 4 und St. Moritz 0 Grad. An Heiligabend ist es grau, es fängt an zu regnen, schneien tut es zuerst erst oberhalb von etwa 1400 Meter, dann aber bis in der Nacht auf Weihnachten schneit es bis ganz runter.
Das wär's gsi für heute von uns. Am 6. geht's weiter mit dem Echo der Zeit auf DRS1. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Sarah Hauschild.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.